Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber... Okay. 89 dazugekommen zu dieser Gemeinde, eine Gemeinde in Gründung. Vorher schon viele Jahre hier in der Gegend gewesen, im Urlaub. Und ich vermute, dass der ein oder andere, der hier sitzt, genau das Gleiche momentan auch macht. Er macht Urlaub in einer wunderschönen Region. Und das ist auch so eine Charakteristik dieser Gemeinde hier vor Ort. Im Sommer waren meistens mehr Urlauber da als eigene Gemeindeleute. Und das gehört so ein Stück mit dazu, dass Gemeinde hier in Füssen an diesem Ort auch Auftankstation ist für Menschen, die im Urlaub hier sind. 35 Jahre Freie Evangelische Gemeinde Füssen. Bis 2004 waren wir als Familie, also ich habe dann geheiratet, wir haben 4 Kinder, wir sind dann bis 2004 hier gewesen, bevor ich dann zum Studium nach Eversbach ging, um Pastor zu werden. Dann seit 2017 bin ich wieder in der Region in Kempten und seitdem arbeiten wir wieder miteinander und zwar beim biblischen Unterricht haben wir miteinander zu tun. Es ist immer besser, wenn nicht nur 1, 2, 3 Teenager beieinander sind und miteinander lernen, sondern wenn man den Blick über den Tellerrand hat und mit ein paar mehr Leuten das genießen kann und wir genießen das Miteinander, die Verbundenheit auch an dieser Stelle. Also ich habe viele, viele Jahre der Gemeindegeschichte mitbekommen und wir haben gerade schon einen kurzen Einblick gehört. Ich weiß nicht, ob ihr euch das alles gemerkt habt, aber es fing eben mit einer kleinen Gruppe an. Es waren dann irgendwann samstagsabends Gottesdienste, die wir in der Luitpoldstraße im ersten Stock in einer Wohnung miteinander hatten. Samstagsabends. Danach haben wir meist die Gelegenheit genutzt, noch irgendwo in den Gasthof am See oder ins Café Gerlinde noch ein Eis essen oder so. Das war so Standard. Nach dem Gottesdienst kein Frühschoppen, sondern ein Abendeis, so wie sich das dann eingebürgert hatte. Irgendwann dann aber entstand der Gedanke, wir müssten uns doch sonntags morgens versammeln. Das wäre doch eigentlich angemessen. Und dann war eben die Frage, unsere Muttergemeinde in Schongau, mit der wir uns den Pastor teilten, das musste alles geklärt werden, weil der Pastor nicht schnell mal eben von Schongau nach Füssen kam, geschweige denn in der Sommerzeit, in der Urlaubszeit, wenn die Straßen verstopft waren. Also brauchten wir da Lösungen und haben die auch gefunden. Es gab lange Zeit die GBS. Wir haben relativ bald angefangen mit einer Jugendarbeit, weil immer auch am Forgenhof oder am Haus Forgensee jugendliche Leute waren, die zum, wie nannte man das? Diakonischen Jahr. Die zum diakonischen Jahr dann eben da waren oder zum Zivildienst ihre Zeit dort verbrachten. Wir hatten viel Wechsel. Also es war jedes Jahr, alle anderthalb Jahre hatten wir eine neue Konstellation. Das war immer auch Herausforderung. Aber so der ein oder andere, der hat es dann auch ausgehalten hier, wie der Stefan, dem hat die Region so gut gefallen, dass er hier geblieben ist. Das war eine ganze Menge an Menschen, die wir gesehen, die wir erlebt haben, die gekommen und die gegangen sind. Am Anfang, jetzt eben war die Rede davon, dass es eben jetzt ein gutes Miteinander zwischen den Kirchen gibt. Das war gar nicht so im Anfang. Am Anfang haben wir gehört, dass dann zum Beispiel eben von der katholischen Kanzel gepredigt wurde, dass man bitte nicht in das Zelt an der Morisse geht, weil es sich da doch wahrscheinlich um eine sektiererische Gruppierung handelt. Das waren die Anfänge, mit denen wir umgehen mussten. Dann sind wir aus der Luitpoldstraße, weil es zu klein wurde, in die Augsburger Straße gezogen, in eine ehemalige Apotheke. Und wie es dann immer so ist, man sucht nach einer guten Idee, ja, und weil Gott der beste Arzt ist, war die Apotheke genau das Richtige für uns. Wir befinden uns jetzt hier an der Abtessstraße, das war ein ehemaliger Getränkemarkt. Was glaubt ihr, was war unsere Idee? Ja, die Quelle des Lebens, genau. Ja, hier konnte man dann eben von dem lebendigen Wasser bekommen. So haben wir immer dann auch kreative Ideen gefunden, wie wir die neuen Orte dann begründen konnten oder einen Überschlag machen konnten. Wir haben allerlei Veranstaltungen durchgeführt. Ihr habt von Zelttagen gehört, macht man heute eigentlich eher weniger. Wir haben Vorträge im Kurhaus gehabt, das es nicht mehr gibt. Das war aber ein Ort, der bekannt war und an dem wir eben manches auch an Vorträgen mit unterschiedlichsten Leuten hatten, um Menschen einzuladen, um Menschen eine Brücke zu schlagen, eben nicht unbedingt in unsere Räume kommen zu müssen, aber ihnen trotzdem Gottes Wort nahezubringen. Es gab eine Bibelausstellung, wir hatten das Puppentheater Dorondolon hier, wir haben verschiedene Konzerte abgehalten und da waren Highlights und Lowlights dabei. Gospel News hatten wir eingeladen im Klosterhof. Da war eine große Tribüne aufgebaut und eine Bühne für das Stück Der Brandner Kasper. Und wir durften diese Location nutzen für ein Konzert und wir waren völlig überwältigt. Die Tribüne saß voll mit Menschen. Das war ein Highlight. Dann hatten wir eine christliche Kabarettgruppe eingeladen, Bratwurst. Wir fanden das ziemlich gut als Jugendliche. Unser Pastor kam nachher auf uns zu, Heinz Fischer war das damals, und meinte, das wäre ja wohl nichts gewesen. Das war schon für den einen oder anderen christlichen Geschmack etwas herb, was sie so vortrugen. Und ich weiß nicht, ob wir die Einladeaktion falsch gemacht hatten, aber es saßen sehr viele ältere Leute im Raum. Das war nicht so geschickt. Es war eben auch ein Erleben. Wir hatten mancherlei Taufen. Es sind viele Menschen, die hier gewesen sind, junge und alte. Von den verschiedenen Pastoren haben wir gehört, Christoph Maas, Gerd Schneider, Heinz Fischer, Henrik Otto, Günther Wolke, Volker Lienland, jetzt Silvan Brandes. Zwischendurch gab es dann auch noch pastorenlose Zeiten. Und wenn man jetzt so die Namen Revue passieren lässt, dann fällt einem, wenn man dabei war, auch auf, dass es zwar auch gute Momente gab und viel Grund zu danken, dass es aber doch auch eine ganze Menge Auseinandersetzungen gab. Wie das so in Gemeindegründungen dann manchmal ist, dann ist es Sammelbecken für die unterschiedlichsten theologischen Vorstellungen und dann muss man sich irgendwie zusammenraufen. Und dann gab es Debatten, Auseinandersetzungen darüber, ob denn eine Frau in der Gemeindeleitung sein darf oder nicht. Und es hat uns lange Zeit beschäftigt und es hat viel Unruhe und Unfrieden darüber gegeben. Manch andere theologische Position musste irgendwie miteinander bedacht werden. Aber es waren nicht nur theologische Dinge, die uns irgendwie auseinanderbrachten, sondern beim Bau dieses Hauses ging es dann um die innere Gestaltung der Räumlichkeiten, die dann dazu führten, dass Leute die Gemeinde verließen, weil die Farbe des Teppichs nicht so passend war. Man lacht ein bisschen darüber vielleicht. Im Nachgang kann man das auch komisch finden. Im Erleben findet man das meist gar nicht so komisch und fragt sich, wo denn an solchen Stellen Punkte sind, für die wir dankbar sein können. Es gab Auseinandersetzungen in der Frage darum, wie gehen wir mit der jungen Generation um. Bratwurstkonzert war das eine, aber gerade eben in den letzten Jahren auch. Wie viel Raum dürfen die jungen Leute haben, sich nehmen? Wie sehr muss das begleitet sein oder wie sehr darf man ihnen vertrauen, dass sie selber auf einem guten Weg sind? Ein Auf und Ab in den Mitgliederzahlen. Wir sind als Freikirche, leben wir, wie gesagt, von den Spenden, aber wir haben eben auch so ein Mitgliedssystem. Wer erklärt sich verbindlich zur Gemeinde? Wer gehört mit dazu? Wer will mitgestalten? Wer übernimmt Mitverantwortung? Und da gab es auch ein Auf und Ab und ein Hin und Her. Menschen kamen dazu, Menschen gingen. Aktuell scheint die Gemeinde sich ein bisschen etabliert zu haben. Sie ist inzwischen ein guter Baustein innerhalb des kirchlichen Baukastens hier in Füssen etabliert, ein guter Ort hier zu sein, ein guter Ort für Urlauber. Und Menschen, die da sind, die gerne Gottesdienste vorbereiten, die Zelte aufstellen, damit wir hier im Schatten sitzen können. Ganz viel, auf das man blickt, ganz viel, für das man dankbar sein kann, ganz viel, bei dem man vielleicht auch den ein oder anderen bitteren Gedanken noch hat. Warum dann eben auch das Thema Dankbarkeit an diesem Morgen? Das ist sicher eine spannende Frage, eine Herausforderung, vielleicht auch, aber vielleicht auch gar nicht so sehr. Ich habe es genannt, dankbar werden, sein und bleiben. Das ist jetzt nicht unbedingt eine deutsche Tugend, die Dankbarkeit, oder? Wie würdet ihr das so beschreiben? Ja? Der Deutsche ist bekannt für manches, aber nicht zwingend für seine Dankbarkeit. Ich weiß nicht, wie ihr so persönlich drauf seid in Bezug auf das Thema Dankbarkeit. Das werden wir nachher noch ein bisschen erkunden. Aber Dankbarkeit mal grundsätzlich gefasst. Wenn man mal in einem Wörterbuch nachschlägt, was ist denn Dankbarkeit eigentlich? Was verbirgt sich dahinter? Dann ist Dankbarkeit eine Antwort auf eine Wohltat, die mir unaufgefordert begegnet oder für die kein Lohn erwartet wird. Dankbarkeit ist Antwort auf eine Wohltat, die mir unaufgefordert begegnet oder für die kein Lohn erwartet wird. Es gibt ein wunderschönes deutsches Sprichwort zum Thema Undank. Undank ist der Weltenlohn oder des Weltenlohn. Genau, was ist damit ausgedrückt? Dass man eigentlich das erwarten kann, Undank. Ja, ihr kennt vielleicht auch diesen Ausdruck, nichts gesagt ist gelobt genug. Da sind wir wieder bei den deutschen Tugenden. Das haben wir eigentlich ganz gut drauf. Wusstet ihr, dass Undank nicht nur unschön ist, sondern tatsächlich auch ein Straftatbestand im deutschen bürgerlichen Gesetzbuch? Undank, genau. Es gibt groben Undank. Paragraf 530 im bürgerlichen Gesetzbuch. Grober Undank ist die Möglichkeit, wenn jetzt ich etwas verschenkt habe und der andere begegnet mir im groben Undank, dann kann ich die Schenkung zurückfordern. Ich habe mal eine kurze Minute Zeit, darüber nachzudenken, was habt ihr verschenkt, wie sind euch die Leute begegnet, vielleicht gibt es noch irgendwas zurückzuholen. Ja, ein Straftatbestand, Undank. Aber es gibt noch was, was Dankbarkeit hemmt. Nämlich eine Wohltat, die unaufgefordert oder ohne Lohnerwartung begegnet. Den Ausdruck, aber das ist doch das Mindeste, das ich erwarten kann. Das Mindeste, was ich erwarten kann. Dann brauche ich schon mal nicht Danke sagen. Weil wir erwarten. Oder der Ausspruch, das habe ich mir aber verdient. Auch dann wird es manchmal schwer mit dem Danken. Und dann ist mir aufgefallen, bei der Dankbarkeit gibt es noch so etwas, mir ist kein besserer Ausdruck eingefallen, so eine Art Selbstbeschränkung. Kennt ihr den Ausspruch, ach, das ist nicht der Rede wert? Damit werte ich die Wohltat, die ich einem anderen gegeben habe, unter Umständen selbst und verhindere, dass der andere vielleicht dankbar wird. Wir sind im Süden Deutschlands, im Norden Deutschlands, in Hamburg gibt es dafür auch eine schöne Redewendung. Kennt ihr die? Dornig für, sagen die. Ja? Wenn man da sagt Danke, dann sagen die Dornig für. Also man nimmt sich selber zurück und hindert den anderen dran, dankbar zu sein. Dabei ist Dankbarkeit so wichtig. Das heißt, Dankbarkeit ist so wichtig. Auch die Psychologie hat das entdeckt. Schmeißt man mal die Suchmaschine im Internet an und sucht nach Dankbarkeit, dann findet man den Hinweis, dass Dankbarkeit die Seele schützt. Dankbarkeit schützt die Seele. Warum? Weil sie mit positiven Emotionen verbunden sind und diese positiven Emotionen dann eben keinen Raum lassen für unangenehme Gefühle, für unangenehme Emotionen. Dankbarkeit schützt die Seele. Das heißt, wenn ich dankbar bin, tue ich mir Gutes und ich tue dem Nächsten Gutes. Und Dankbarkeit stärkt Beziehungen. Dankbarkeit stärkt Beziehungen. Derjenige, der Dank sagt, fühlt sich demjenigen, bei dem er sich bedankt, deutlich mehr verbunden, als wenn er meint, das hat er verdient. Dankbarkeit stärkt Beziehungen. Und was wir auch hören, ist, dass Dankbarkeit kein Grundzug ist, den man beherrscht oder nicht, sondern dass Dankbarkeit etwas ist, was wir lernen können. Wir können Dankbarkeit lernen. Es gibt doch Hoffnung für Deutschland. Wir dürfen Dankbarkeit lernen, aber wie gelingt das? Dankbarkeit ist lernbar. Ich würde sagen, Dankbarkeit lernen wir, indem wir ein Sehtraining machen. Ein Sehtraining. Undank hat oft mit einer bestimmten Perspektive, mit einem bestimmten Blick auf das Leben oder auf eine Situation zu tun. Manchmal ist es so, wenn ich eben Situationen schwierig finde oder irgendwelche Dinge nicht so sind, wie ich sie mir wünsche, dann fokussiert sich der Blick mehr und mehr nur auf dieses eine. Andere drumherum verschwindet. Von dem her glaube ich, wenn wir Dankbarkeit lernen wollen, müssen wir einen realistischen Blick lernen. Realistischen Blick haben wir gerade eben auch in dem Lesungstext zum Beispiel gehört. Das ist etwas, was Gott von uns erwartet, wenn wir als seine Kinder leben. Dieser Abschnitt Epheser 5 findet sich in der Beschreibung, wie wir denn als Christen, als Kinder Gottes, als Menschen, die mit Gott in Verbindung leben, wie wir denn da leben sollen. Und da heißt es, seid dankbar, alle Zeit für alles. Ui. Dankbar, alle Zeit für alles. Und das Gott gegenüber ausdrücken. Warum? Warum Gott gegenüber? Wir haben gesagt, Dankbarkeit ist die Antwort auf eine Wohltat, die uns unaufgefordert und ohne Lohn begegnet. Ist der größte Wohltäter, den es gibt. Gott ist der, der uns alles schenkt, der uns alles zur Verfügung stellt. Gott ist der, der uns das Leben schenkt. Gott ist der, der diese Welt geschaffen hat. Gott ist der, dem aller Dank gebührt. Das ist doch das Mindeste, was ich erwarten konnte. Ich habe da auch dafür gebetet. Das habe ich mir doch verdient. Haben wir doch verdient, dass wir 35 Jahre Freie Evangelische Gemeinde Füssen feiern können. Wir haben ja auch gut genug und intensiv genug daran gearbeitet und viele Stunden investiert. Ein Psalm, Psalm 100, der in der Basisbibel überschrieben wird, Einladung zum Danken. Heißt den Herrn willkommen alle Länder. Stellt euch fröhlich in den Dienst des Herrn, kommt mit Jubeln vor sein Angesicht. Der Herr allein ist Gott. Er hat uns geschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk und die Schafe, die er auf sein Weideland führt. Tretet ein durch sein Tor mit Dank. Kommt in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm, preist seinen Namen. Der Herr ist gut. Für immer bleibt seine Güte und seine Treue von Generation zu Generation. Wenn einem Dank gebührt, dann diesem Gott, dann unserem Gott, dann dem Gott, den wir verkündigen, den Gott, an den wir glauben, den Gott, von dem wir sagen, dass er der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Dankbarkeit Gott gegenüber, gerade und besonders auch, wenn es Feste zu feiern gibt. Und dass es ein 35. Geburtstag ist, das ist ja einigermaßen ungewöhnlich, wenn man das mal so sagen darf. Aber das hat wahrscheinlich auch seine Geschichte. Das hat wahrscheinlich auch seinen Grund, dass man eben nicht den 30. Geburtstag, sondern den 35. Geburtstag feiert. Wir feiern, damit wollen wir eben auch diese Dankbarkeit Gott gegenüber ausdrücken, dass es diese Gemeinde gibt und dass wir Grund zur Dankbarkeit haben. Dankbarkeit Gott gegenüber. Ich möchte jetzt nicht nur auf die Dankbarkeit Gott gegenüber eingehen, sondern auch Dankbarkeit Menschen gegenüber thematisieren und so ein bisschen uns an die Hand nehmen, wie können wir denn Dankbarkeit lernen? Wir machen gleich so eine gemeinsame Übung miteinander, zu der ich euch dann nochmal einlade. Aber vorab mal so eine klassische Coaching-Frage an euch. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie dankbar bist du gerade? 0 wäre so gar nicht dankbar und 10 wäre so super dankbar. Wenn du jetzt mal so ein bisschen in dich hineinhorchst, wo würdest du dein Kreuz aktuell machen? Bei der 4, bei der 5, bei der 7, bei der 12, ich weiß nicht. Warum hast du dein Kreuz jetzt bei der 6 gemacht? Was lässt dich so dankbar sein? Möchte es, dass du zur 7 kommst? Oder so, sondern was bräuchte es, so einen kleinen Schritt weiterzukommen? Ein klein bisschen dankbarer zu werden. Gesagt, es ist Dankbarkeit, hat ganz wesentlich mit unserem Blick, mit unserer Perspektive zu tun. Wohin geht mein Blick? Wohin geht dein Blick? Als Pastor in Gemeinde in Verantwortung, ich neige dazu, eher die schwierigen Dinge und die Komplikationen zu sehen. Das auch. Vielleicht ist das auch eine Art deutsche Tugend. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass wir in die Idee verfallen, wir müssten jetzt in positives Denken verfallen. Ja, es gibt keine Probleme mehr, es gibt nur noch Herausforderungen. Ja? Oder keine Probleme, sondern nur noch Herausforderungen. Mir ist neulich begegnet, dass sie jetzt festgestellt haben, dass diese nur positive Sicht der Dinge uns letztlich krank macht. Realität vorbeigeht. Realität eben nicht nur immer die ist, dass man es irgendwie positiv wenden kann, sondern manche Dinge sind einfach schlecht. Manche Dinge sind einfach gemein. Manches, was wir erleben, ist einfach unfair. Nein, es geht darum, dass wir einen realistischen Blick für das haben, was in dieser Welt passiert und einen realistischen Blick auf die Wohltaten Gottes, trotz all der Schwierigkeiten, die da sind. Wir haben das gerade in einem Lied miteinander gesungen. Danke, mein Vater, für alles, was du schenkst. Danke, dass alles zum Besten dient, auch wenn ich es nicht verstehe. Du siehst den Sinn, dass durch dich die Schuld vergeben ist. Ich muss nicht in der Schuld stecken bleiben, sondern es gibt eine Perspektive darüber hinaus, weil du mich frei machst von den Zwängen, die mich bedrohen. Wir brauchen einen realistischen Blick. Ich musste in der Vorbereitung an eine Bildergeschichte denken. Charlie Brown, sagt euch das was? Da gibt es einen Hund. Wie heißt der? Snoopy, genau. Snoopy liegt oft auf seiner Hütte und hat dabei sehr philosophische Gedanken. Liegt auf seiner Hütte im Sonnenschein. Diese Bildergeschichte fängt aber damit an, dass sie alle mit Regenschirmen unterwegs sind, relativ grummelig im Blick und es regnet. Dann sieht man Snoopy im Regen auf seiner Hütte ganz gelassen liegen, mit so einer Gedankenblase. Gott lässt regnen auf Gerechte und Ungerechte. Genau, er hat einen realistischen Blick auf das. Man könnte natürlich grummeln über den Regen oder man könnte sagen, Mensch, Gott schenkt Regen für Gerechte und Ungerechte. Und das fand ich eine sehr schöne Perspektive, eine sehr schöne Sehhilfe, ein Sehtraining für uns. Kommen wir zu der Übung, die ich ganz gerne mit euch machen möchte. Und zwar werde ich euch eine Aussage nennen, und ihr nennt mir zurück, wofür man dankbar sein kann. Es ist so stressig auf der Arbeit. Schön, dass ich Arbeit habe. Auch vorbei. Ja, ja. Die Arbeit oder der Stress ja sowohl als auch. Hä? Es könnte schlimmer werden, okay, ja. Ist manchmal auch eine realistische Perspektive. Zweite Aussage. Es ist Krieg in Europa. Viele Menschen sind hilfsbereit. Gewöhnt sich langsam daran, ob uns das jetzt dankbar machen soll oder nicht, weiß ich nicht so ganz genau, aber aha. Vielen fällt wieder ein, zu Gott zu beten. Im Frieden leben ist nicht selbstverständlich. 78 Jahre. leben doch im Frieden. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ihr merkt, dass unser Blick sich manchmal so verengt, wir nur noch bestimmte Teile wahrnehmen und das andere, was rundherum ist, was Gott uns zur Verfügung stellt, manchmal gar nicht mehr sehen und gar nicht mehr benennen können. Noch so ein klassisches, aktuelles Thema: Die Erde geht kaputt. Mein Bestes, um die Erde zu erhalten. Heute ist es trotzdem wunderschön. Zu Gegenbewegungen? Neue Erde geben? Das Wetter? Ja, genau. Ja, wenn sich das Klima erwärmt, wird das Wetter bei uns besser. Ja. Punkt. Ich habe auch gedacht, warum macht ihr hier Urlaub in der Region? Was schön ist. Weil die Welt einfach immer noch wunderschön ist. Weil es noch so viel gibt, worüber wir staunen können. Die Berge, die Seen. Wenn ihr ein bisschen weiter Norden kommt, grüne Wiesen. Es gibt so vieles Schönes, was man hier noch sehen kann. Noch eine Aussage: Es ist alles so teuer geworden, noch was zu kaufen. Vieles nicht. Ich genug Geld habe, um das Wichtigste zu kaufen, ja. Es wird auch wieder anders. Genau, ja. Aber ihr merkt, ne? Also diese Aussage zu haben und dann. Und dann mal den Blick zu weiten, zu sagen, ey, was ist denn rundherum eigentlich? Oder was können wir drumherum nicht alles entdecken, was es wirklich lohnt, in den Blick zu nehmen und dankbar zu werden? Ich wusste nicht, ob die Kinder noch dabei sind oder nicht, aber vielleicht kennt ihr das ja auch, ja, als Eltern oder so, schon wieder dieses Mittagessen. Genug zu essen. Gut, dass ich nicht so großen Hunger habe, okay? Das wäre dann eher so eine fatalistische Haltung. Ja? Dass ich jemanden habe, der das für mich kocht. Morgen gibt's Pommes, genau. Okay, soweit mal die Übung. Ja, wir haben gemerkt, es ist gar nicht so leicht. Es braucht so einen Moment. Ja, mit diesen Aussagen entstehen bestimmte Bilder in uns. Und dann zu sagen, ey Moment, jetzt will ich aber mal nach den Aspekten gucken, für die ich dankbar sein kann und für die ich dankbar bleiben kann. Was können wir noch über Danksagung sagen? Wichtig ist, dass wir den Dank nicht nur wahrnehmen, sondern dass wir ihn ausdrücken. Danke sagen. Es tut uns selbst gut und es tut den Beziehungen gut. Kann man machen, um zum einen eben dankbar zu werden, es zu üben, zum Beispiel ein Dankestagebuch schreiben. Mal vor einigen Jahren eine relativ schwierige Phase, wo ich auch nur so negative Dinge sah und dann sagte irgendjemand, mach dir das mal zur Aufgabe, jeden Abend 3 Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist. Was habe ich da gesessen, bis mir 3 Dinge einfielen? Fing ich an, aufzuschreiben. Heute hat es nicht geregnet. Nein, die Sonne hat geschienen. Ja, oder ich bin dankbar für meine Frau. Oder dann kamen so noch 2, 3 Dinge, die mir so einfielen. Und dann hatte ich ein DIN A4-Blatt genommen und dann auf einmal lief das. Und dann habe ich das Blatt rumgedreht und schrieb weiter. Mach das doch mal zur Übung, ein Danketagebuch zu schreiben. Es gab einen Theodor Fliedner, der später Diakonissenvater wurde. Er hatte sich in jungen Jahren genau das vorgenommen. Er wollte sich jeden Abend aufschreiben, wofür war ich heute dankbar. Dann das Zitat geprägt, je mehr man dankt, umso mehr bekommt man zum Danken. Je mehr man dankt, umso mehr bekommt man zu danken. Hatte ich noch gelesen, einen Dankesbrief mal schreiben. Heute sind wir sehr kurz mit den Texten. Per WhatsApp. Ja, maximal 2 Zeiler. Manchmal nur irgendwie so ein Emoji oder ein Grinsegesicht oder irgendwas. Jemanden, dem du sehr dankbar bist für irgendetwas. Einfach mal einen Brief an die Person. Was das für ein Erleben ist, wenn man einen Brief bekommt von einer Person, wenn da ein handgeschriebener Text steht, in dem du dich bei dieser Person bedankst. Vor du wärst der Empfänger dieses Briefes. Es gibt noch eine ganze Menge, was wir üben können, was wir lernen können zum Thema Dankbarkeit. Ich würde sagen, heute feiern wir erst einmal ein bisschen. Gleich gibt es einen Sektempfang. Ihr könnt das ja, das Spiel, das wir gerade gemacht haben, mal so miteinander üben. Ja? Ihr lasst euch eine Aussage einfallen und dann guckt ihr mal, ob das Gegenüber noch kreative Ideen hat, wofür man dankbar sein kann. Dankbar sein dürfen wir auf jeden Fall Gott gegenüber, der Wohltäter ist und uns mit allem versorgt, was wir brauchen, uns das Leben gibt, uns diesen Sonntag schenkt. Wenn ich richtig sehe, singen wir jetzt ein Lied. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen.